von Kraftpaketen und Gipfelstürmern, der Reitsport-Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast mit Harriet, Charlotte Jensen und spannenden Gesprächen für gesunde und motivierte Sportpferde, präsentiert von Agrops, das Alpenvorland im Futtersack.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Annika Hansen zu Gast, eine vierseitige Moderatorin, die von Galileo bis zu Stadion-Events alles moderiert hat. Sie ist Gründerin des erfolgreichen Unternehmens Ponyliebe und teilt ihren Alltag als Creatorin mit über 500.000 Followern. Zusätzlich ist sie Autorin zweier Bücher. Trotz ihrer vielen Titel, Moderatorin, Gründerin, Creatorin, Autorin, bleibt sie im Herzen immer ein Pferdemädchen. Wir sprechen über ihren ehrlichen Blick auf den Reitsport, ihre persönliche Entwicklung und warum sich Ideale manchmal ändern können. Mit Ponyhausen hast du dir einen sehr großen Lebenstraum erfüllt. Magst du vielleicht einmal zu Anfang erstmal erzählen, wie sich die Beziehung zu deinen Pferden in der Zeit dann jetzt verändert hat, seit du jetzt sie direkt vor der Nase stehen hast?
Ponyhausen hat tatsächlich alles ein bisschen auf den Kopf gestellt und zwar nochmal anders, als ich das erwartet habe. Ich habe mit Ponyhausen mir meinen Lebenstraum erfüllt, aber auch für Wölbchen in meinen Augen einen Traum erfüllt, weil ich einfach wollte, dass sie ihre Rente genauso verbringt, wie sie das jetzt hier tut. Gut, ich würde mir vielleicht noch einen Hektar mehr Weiden wünschen, aber ansonsten ist das schon sehr, sehr nah dran an meiner Idealvorstellung. Und meine Idee davon war, dass ich meine Pferde einfach artgerecht erhalten kann, dass ich Dinge selber entscheiden kann und dass sie einfach ein besseres Leben führen. Und es hat sich aber so viel mehr irgendwie verändert, weil wenn die Pferde 24 Stunden um einen rum sind und jetzt gerade zum Beispiel 3,5 Meter vor meiner Nase auf der Koppel stehen, dann verändert sich einfach die komplette Beziehung zu den Pferden. Man sieht die den ganzen Tag, man kriegt viel, viel mehr mit, man entscheidet nochmal anders. Und anfangs habe ich die tatsächlich ja hier auch noch in Boxen gehalten und tagsüber rausgestellt und inzwischen leben die 24/7 draußen und eigentlich würde ich mir wünschen, ich hätte noch viel mehr Platz und Möglichkeiten. Die Beziehung ist so viel enger geworden und sie sind einfach noch mehr Familie.
Du hast es jetzt gerade schon gesagt, die Haltung hat sich verändert. Deine Pferde, es war auch ein Entwicklungsprozess. Deine Pferde standen ja eben erst noch in der Box, tagsüber draußen. Was war das für ein Entwicklungsprozess und würdest du sagen, du hast jetzt die perfekte Haltung gefunden? Weil wenn man dich auch auf Social Media verfolgt, dann sieht man auch, dass du zwischendurch mal Sachen umstellst, einfach um es für die Pferde noch weiter zu verbessern. Also gibt es das Ideal überhaupt?
Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Ideal gibt. Ich glaube, es gibt ein Ideal für den Moment oder für die Situation, in der man gerade ist. Und wenn ich jetzt behaupten würde, das hier ist das Nonplusultra und ich ändere die nächsten 40 Jahre nichts mehr, ich glaube, das wäre einfach maximal gelogen. Und wahrscheinlich denke ich mir in 5 Jahren, aber wie konntest du denn am Anfang das und das machen? Wenn ich jetzt darauf zurückschaue, dass die wirklich hier in Boxen eingezogen sind und ich hatte ja zum Beispiel die Durchbrüche zu den Paddocks noch nicht, ich habe den Offenstall noch nicht so genutzt. Und ich dachte trotzdem, hey, das ist aber schon viel, viel besser als das, was ich vorher gemacht habe. Schaue ich jetzt da drauf und denke mir, wie viel Sorge konnte man denn haben, dass die Pferde draußen sind? Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass Pferde ja mehr in der Box leben sollten und habe mir das tatsächlich selber auch sehr, sehr viel schön geredet. Und ich war aber in dem Moment wirklich davon überzeugt, dass das, was ich in dem Moment sage, genau richtig ist. Und so mache ich das, was ich jetzt mache, natürlich auch mit dem Glauben, dass das, was ich jetzt gerade mache, richtig ist. Bin aber inzwischen weise genug geworden zu wissen, dass das wahrscheinlich totaler Quatsch ist und ich in 5 Jahren nochmal anders drüber denke. Und eigentlich ist das super schön, weil das ein Prozess ist und weil man sich einfach, wenn man das möchte, ständig weiterentwickeln kann und dabei einfach unfassbar viel lernt. Also ist das der Idealzustand? Aktuell ja. Ich glaube, aktuell sind die Ponys happy, die sind den ganzen Tag draußen, ich habe die Fütterung im Griff. Also so das ganze Management passt für mich, gerade weil Kobi ja jetzt auch kein ganz einfaches Pferd ist. Sie hat diverse Baustellen und ich habe ja hier sehr, sehr unterschiedliche Pferde stehen und trotzdem glaube ich, dass es so, wie es aktuell ist, für die passt. Aber ich glaube, es wäre absolut vermessen zu sagen, das ist das Nonplusultra.
Generell ist es ja so, dass du dir auch gerne mal die unangenehmen Fragen der Pferdewelt stellst, nicht nur auf die
Haltung. Nee, gerne mache ich das gar nicht. Gerne mache ich das nicht, aber ich glaube, es ist mega wichtig, sich die zu stellen und es tut richtig, richtig schlimm weh.
Ja, das war vielleicht ein bisschen nett umschrieben. Ich glaube, keiner stellt sich dem gerne, gerade wenn man dann auch einfach selber feststellen muss, dass man vielleicht schon ein paar Fehlentscheidungen getroffen hat. Ich glaube, das ist für alle Menschen ja nicht schön und dass man deswegen auch teilweise am Status quo so ein bisschen festhält, eben damit man selber nicht so eine unbequeme Antwort bekommt. Das ist bei dir aber nicht nur auf die Haltung bezogen, sondern generell auf dein ganzes Pferdemanagement. Wann und vor allem wieso hat bei dir dann so ein Umdenken stattgefunden? Also kannst du das so festmachen an einem Punkt oder ist das auch einfach so eine stetige Entwicklung?
Ich glaube tatsächlich auch, dass das eine Entwicklung ist und war, wobei meine Pferde natürlich auch mit diversen Baustellen um die Ecken gekommen sind. Und gerade Kobi, die diverse Sachen hat, angefangen von Facettengelenksarthrose über EMS, über PSSM2, über was weiß ich noch alles. Also sie hat so viele Themen und dazu ist sie einfach auch massiv dick gewesen, was ich tatsächlich so ein bisschen verbockt habe. Auch das war so ein Schritt, die kam hier nicht dick an und ich wollte es dann besonders gut machen und habe es besonders schlecht gemacht. Das alles ist ein Prozess und ist eine Entwicklung. Ich habe einfach gemerkt, dass ich Dinge besser machen kann und das ist ein Schritt, der wehtut, der auch in dem Moment keinen Spaß macht. Ich habe aber inzwischen tatsächlich fast Freude dran gefunden, die Sachen wirklich nochmal zu hinterfragen und nochmal zu hinterfragen und nochmal zu hinterfragen, weil man sich selber auch nochmal so ganz anders kennenlernt. Also das fährt so ein bisschen als Motor der Persönlichkeitsentwicklung, weil man muss das Ego echt in die Ecke stellen und genau hingucken. Ich glaube grundsätzlich nicht, dass irgendwer seinen Pferden mit Absicht schadet. Also jetzt mal ganz weirde Charaktere ausgenommen. Aber ich glaube, dass die allermeisten Menschen das mit ihren Pferden richtig und gut machen wollen. Und so glaube ich nicht, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefuttert habe. Aber ich glaube, ich bin einen ganzen Schritt weiter, als ich das vielleicht vor 4 Jahren war oder als ich das vor 10 Jahren war. Was damit aber zusammenhängt, dass man Dinge lernt, dass man über den Tellerrand hinausschaut, dass man mal seine eigene Bubble verlässt, weil da ist alles für einen okay und normal. Und ich habe dank einiger guten Menschen in meiner Umgebung und eben dank der Pferde, die gesagt haben, nö, so nicht mehr, angefangen einfach in andere Bereiche reinzuschnuppern, reinzuschauen und bin da auch mit mir selber sehr, sehr viel angeeckt und dachte mir, ja, aber das ist doch immer so gewesen und das habe ich immer so gemacht und das war doch erfolgreich und ich habe halt für mich tatsächlich mein Konzept von Erfolg einmal komplett auf den Kopf gestellt und möchte das nicht mehr über zum Beispiel Turniererfolge definieren, was nicht ausschließt, dass ich nicht super gerne nochmal Turnier gehen möchte, aber eben anders als bisher. Ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Dinge sehr ego-betrieben gemacht habe, um mich zu feiern, um von Leuten gut gefunden zu werden, um erfolgreich zu sein. Und grundsätzlich ist das auch nichts Schlimmes, wenn man sieht, in meinen Augen. Man muss sich bewusst sein, was man tut. Also Bewusstsein, Achtsamkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Und ich möchte einfach nicht mehr, in Anführungsstrichen, auf Kosten meiner Pferde irgendwelche Erfolge einheimsen oder Schleifen an den Kopf stecken, nur weil eben dann diese Performance zum Beispiel im Parcours, im Viereck, im Busch, da diese 2 Minuten funktioniert. Weil nur weil ein Pferd eine Schleife am Kopf hat, heißt es für mich nicht, dass das Pferd gesund ist, dass das Pferd glücklich ist, dass das Pferd artgerecht gehalten wird. Und ich habe da viele Dinge falsch gemacht und versuche sie jetzt besser zu machen.
Ja, da sagst du was Wahres, dass Schleifen nicht automatisch bedeuten, dass das Pferdemanagement gut ist, was dahinter steckt. Jetzt mal ganz drastisch formuliert, würdest du sagen, dass unser System im Reitsport aktuell etwas falsch ausgerichtet ist? Und wie findest du, dass man solche Themen adressieren kann, ohne dass man die ganze Zeit da mit so einem gehobenen Zeigefinger steht?
Das ist super, super schwierig. Ich erzähle halt von meinen Erfahrungen und mir. Ich glaube, wenn man von sich selber spricht, tritt man Menschen grundsätzlich schon mal weniger auf die Füße. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Trick, um doch ganz viel Kritik auf den Tisch zu kriegen. Also ein bisschen vielleicht schon, aber vor allem ist es ja einfach so, dass wir Fehler machen. Menschen machen Fehler. Und ich glaube zum Beispiel, dass es ein gesellschaftlich wirklich großes Problem ist, dass der Umgang mit Fehlern ja einfach maximal falsch ist. Weil Fehler gehören dazu. Ich glaube, wir alle machen Fehler. Und sich einzugestehen, dass man vielleicht auch mit den Pferden Fehler macht, das ist doch nichts Schlimmes. Man macht Fehler, man wird besser, man macht Fehler, man wird besser. Wenn wir alle perfekt wären, dann gäbe es ja überhaupt keine Möglichkeit zu wachsen oder Dinge besser zu machen. Das System, was der Pferdesport oder Reitsport aktuell hat, ich hinterfrage das inzwischen extrem, weil ich aber auch angefangen habe, mich mit Dingen mehr zu beschäftigen, von denen ich vorher schlicht überhaupt keine Ahnung hatte. Was mir heute, ehrlich gesagt, ziemlich unangenehm und peinlich ist, weil ich mich frage, warum habe ich das nicht gelernt? Und ich glaube, man muss da auch ein bisschen milde mit sich selber sein, weil ich war ganz, ganz, ganz lange, also bis ich 24 war, war ich Reitschülerin in einer Reitschule und ich hatte meine Reitbeteiligung und mir wurden diese Dinge schlicht nicht beigebracht. Jetzt kann man sagen, ja, da hättest du dich selber drum kümmern müssen. Ja, vielleicht halt auch nicht. Also ganz viele biomechanische Sachen, Fütterung, wie so ein Pferdekörper funktioniert, wie der tragen kann, wie der gesund zu erhalten ist. Das wusste ich schlicht nicht. Und dann habe ich mein eigenes Pferd bekommen, Wölbchen, und habe halt mal losgelegt. Und zwar so, wie die Leute um mich rum das gemacht haben. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen anderen auch so. Also jetzt in Anführungsstrichen auf einem hohen Ross zu sitzen und sagen, ja, aber die und der, die machen das falsch. Ja, vielleicht sind die und der aber auch gerade 25, vielleicht 20, vielleicht 30 und sind in einer Bubble, wo sie gar nicht merken, dass es anders geht. Also ich glaube, es braucht schon eine krasse Erschütterung oder einen Einschlag, um einmal sich aus dieser Bubble rauszubewegen und zu sagen, oh, vielleicht geht es auch anders. Und ich glaube, in Zeiten von Social Media und in Zeiten vom Internet, wir haben so viel Möglichkeit, uns zu bilden. Wir haben inzwischen so viele Möglichkeiten, über den Tellerrand zu schauen. Also vielleicht hat die Ausrede bei mir damals noch ein bisschen mehr gegolten, weil da gab es das Internet noch nicht ganz so krass. Aber heutzutage gibt es Möglichkeiten, sich Dinge anders anzuschauen. Auch wenn man was falsch macht, ist es für mich kein Weltuntergang. Man kann es morgen besser machen. Und ich habe ganz, ganz oft Situationen hier, wo ich mir denke, das war gestern nicht optimal, machen wir heute vielleicht nochmal anders und besser.
Ja, ich glaube auch generell so diese Fehlerkultur, die ist so nicht unbedingt gerade bereit und nicht unbedingt da, gerade weil es auch einfach ein super emotionales Thema ist, weil es nicht einfach nur ist, ich habe einen falschen Schritt gemacht, sondern der Schritt beeinflusst auch noch das Lebewesen, was man halt eigentlich total doll lieb hat. Und wenn man da einen Fehler macht, dann ja, beeinflusst das halt auch nicht nur einen selber.
Ich finde es aber auch super schlimm, wie da teilweise draufgehauen wird, ne? Also ich meine, man sieht das ja auf Social Media, Leute trauen sich immer weniger Reitsachen zu posten. Ich weiß, wie absolut fertig mich das teilweise gemacht hat, wenn zum Beispiel Kritik an meinen Reitvideos kam. Wobei, und das tut jetzt ein bisschen weh, ich hoffe, ich darf das sagen, ich sagen muss, die Leute hatten vielleicht recht, als sie das vor 5 Jahren gesagt haben. Und das war tatsächlich für mich der Schritt, der am allermeisten wehgetan hat. Das heißt nicht, dass jeder Hater oder alle, die einfach nur rumpöbeln, immer recht haben. Aber die Kritik, die man vor 5 Jahren an meiner Reiterei geäußert hat, die mir so wehgetan hat, wo ich mich mit Händen und Füßen gegen gewehrt habe, die war nicht ganz unberechtigt. Und das einzusehen, war ganz schön hart, gibt einem aber auch so viel Möglichkeit, besser zu werden und zu wachsen. Und man muss halt nur sich trauen, sich das einmal anzugucken.
Ich glaube, was aber auch mittlerweile einfach sehr viel mehr Einzug gehalten hat, nicht nur auf Social Media, sondern so generell in der Reiterei, ist einfach, ja, eben das, wie du schon sagst, mal über den Tellerrand geblickt wird, weil auch wenn ich jetzt zurückblicke, was ich noch vor 5 Jahren mit meinen Pferden gemacht habe, da auch ganz anderes System als heute. Und damals war das so, ja, das ist halt so. Und ich glaube halt, es kommt auch ein bisschen darauf an, natürlich muss man sich selber mit der ganzen Geschichte auch immer auseinandersetzen, aber es kommt auch immer darauf an, bei wem du landest, ob du in Anführungsstrichen Absolut. Glück oder Pech hast, bei wem du landest, weil am Ende ist das Gros von uns eben ein Amateur. So. Und da ist man eben auf den Profi angewiesen und auch da ist man halt ganz schnell wieder bei, ja, aber der ist ja erfolgreich auf Turnier. Das muss doch richtig sein. Und wenn ich nicht erfolgreich bin und mein Pferd nicht glücklich ist, dann liegt es daran, dass ich einfach nicht gut genug bin. Und ich glaube, das ist halt ganz schwer, dann aus diesem System rauszukommen.
Ja. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, ob du nicht vielleicht auch hättest Westernreiterin werden können, wenn du früher im Westernstall einfach gelandet wärst? Ja. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wo ich dachte, naja, dieses ganze Turnierding und Springen, ich war halt einfach in einem Springstall, deshalb bin ich Springreiterin geworden.
Ja, ich bin auch teilweise ganz überrascht. Wie viele Sportarten ist eigentlich so abseits von so meiner kleinen, von meinem Bereich gibt, wo ich so denke, ah, das gibt's auch noch. Und dann bin ich immer überrascht, wie es auch schon alleine, ich finde ganz, ganz große Indikator sind immer Messen, wenn du einfach durch, wie du schon sagst, durch so eine Westernwelt läufst und denkst so, krass, das ist einfach so eine Parallelwelt, die gibt's halt einfach.
Ja, ja, und ich glaube, wenn man da als Kind gelandet wäre, oder beim Voltigieren, oder bei den Islandpferden, oder, dann wären wir vielleicht jetzt Islandpferdereiter. Und das zeigt ja, wie krass man einfach das macht, was man da vorgelebt bekommt. Und für mich zeigt es aber auch die krasse Verantwortung, die Stallbesitzer, die Trainer und so weiter eigentlich haben, das irgendwie sinnvoll an den Mann zu bringen oder an die Frau.
Du hast eben schon gesagt, dass es auch eben die Verantwortung eben bei Stallbesitzern und Co. liegt. Du hattest jetzt mittlerweile selbst in deinem eigenen Stall angekommen, kannst deine eigenen Entscheidungen zu 100% treffen. Das war aber nicht immer so. Du standst ja auch schon im Pensionsstall und hast dort allerdings auch schon angefangen, deine Haltung zu optimieren.
Praktisch schon seit einer Weile. Horror für Stallbesitzer, glaube ich.
Ja.
Also, wenn ich sage, ich würde nie einen Staller nehmen, liegt es an Menschen wie mir. Nein, Quatsch. Aber ich habe angefangen, da auch schon Dinge zu optimieren, die mir unlogisch vorkamen, wie sie gemacht werden. Und Es ist, glaube ich, grundsätzlich auch für Stallbesitzer nicht leicht. Also ich glaube wirklich, dass es an beiden Ecken Probleme gibt, weil die Leute wollen das eigentlich günstiger. Tatsächlich habe ich zu der Kategorie nie gehört. Ich habe immer gesagt, ich möchte dafür zahlen und habe dann leider trotzdem nicht das bekommen, was ich bezahlt habe. Das ist natürlich auch traurig, aber grundsätzlich glaube ich, dass es schon eine Mentalität gibt, dass die Menschen nicht unbedingt bereit sind, das zu zahlen, was die Dienstleistung oder auch das Produkt wert ist. Ich sehe das jetzt hier im eigenen Stall. Manche glauben, ich halte hier alle meine Pferde für 80 Euro gefühlt. No way. Das ist einfach, also so wie ich es aktuell mache, ist es gefühlt teurer, als wenn ich sie im Pensionsstall hätte. Also es kostet Geld und das muss man den Stallbesitzern meiner Meinung nach zahlen. Und es reicht nicht, wenn am Ende vom Monat 20 Euro für eine Box überbleiben, weil davon kann keiner Versicherung zahlen und leben. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass viele Stallbesitzer eventuell offener sein könnten für neue Wege, für Studien, die es gibt, für wissenschaftliche Erkenntnisse, die es einfach faktisch gibt. Und nein, 5 Kilo Heu reichen nicht. Es müssen sicherlich auch nicht 25 sein, weil dann haben wir das andere Problem. Dann haben wir dicke Pferde. Aber es gibt immer noch so viele Ställe, wo es irgendwie 3 Paddocks für 60 Pferde gibt. Und es ist natürlich eine Riesensache zu fragen, okay, wo fängt man da an, das umzumodeln? Weil die Leute müssten bereit sein, mehr Geld zu zahlen, damit das auch umgebaut werden kann und so weiter und so fort. Also mir ist absolut bewusst, dass weder der Stallbesitzer böse ist, noch sind die Einstaller doof. Aber insgesamt würde ich mir wünschen, und da kommen wir aber auch zum Thema Platzmöglichkeiten. Ich meine, wie will man das in der City von Köln machen? Aber es gibt halt riesige Themen, die man da angehen müsste, um die Pferde artgerechter zu halten. Ich habe spannenderweise gestern mit einer Freundin gesprochen von mir, die auch einen Reitschulbetrieb hat und die hat auch ein paar Einstaller. Und die hat manchmal Anrufe für Einstallpferde und gestern hat sie halt, oder vor ein paar Tagen, wir haben gestern gesprochen, hat sie diese Diskussion gehabt mit jemandem, der wollte sein Sportpferd dahinstellen, aber das dürfte auf keinen Fall raus, weil das wäre ein Sportpferd. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich mir so, wow, es ist irgendwie 2024, aber das ist die Realität. Also ich glaube, ganz viele Pferde werden doch unglaublich nicht artgerecht gehalten und nein, auch wenn ich mich jetzt wahnsinnig unbeliebt mache, es reicht nicht, wenn ein Pferd eine Stunde am Tag rauskommt neben dem Reiten. Es reicht einfach nicht. Es ist nicht artgerecht. Und ich weiß, ich muss mir da in die eigene Nase packen. Ich habe das ewig gemacht. Und ich habe auch mir die Dinge ewig schön geredet, weil 1,5 Stunden sind ja nicht eine Stunde, ne? Das ist ja länger. Und also es ist einfach so ein Quatsch, aber es ist einfach die Realität da draußen. Und in ganz vielen Stellen wird es noch gemacht. Und um einmal den Bogen zu kriegen, ich glaube einfach, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, Haltung zu optimieren und würde mir tatsächlich für die Pferde unfassbar wünschen, dass das auch passiert. Aber eigentlich hat es eine andere Frage gestellt, ne? Ob ich das damals schon anders gemacht habe im Pensionsstall. Ja, ich habe Heu zugefüttert. Ich hatte einen Anhänger mit einem Pferdeheuballen.
Ja. Aber wie, also gerade wenn man das Thema jetzt immer mit der Fütterung angeht, wie hast du das dann für dich selbst berechnet, herausgefunden, was jetzt das Richtige für dein Pferd ist, weil wie du schon sagst, du gehst eigentlich, wenn du in den Pensionsstall gehst, dein Pferd dort einstallst, dann hast du erstmal den Status quo. So machen die das da. Die füttern Summe X Heu, die füttern so und so viel Kraftfutter. Man hat eigentlich gar nicht so richtig einen, ja, also so ein bisschen Einfluss darauf. Das Einzige, wo du sagen kannst, dass mein Pferd bekommt mehr oder weniger Hafer, das ist eigentlich so der Standard. Genau.
Oder Pellets.
Genau, ja, oder Pellets. Je nachdem. Wie hast du das gemacht? Also wie hast du angefangen, dich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen? Und wie hast du vor allem das logistisch hinbekommen, dass du in einem Pensionsstall das alles irgendwie organisiert bekommst?
Ich habe mich viel gestritten.
Lifehack.
Lifehack, streite dich mehr mit deinem Stallbesitzer. Nein, das meine ich natürlich nicht als Tipp. Man sollte das eigentlich friedlich und gut lösen. Ich war da, glaube ich, manchmal auch extremst emotional. Aber so what? Also tatsächlich war Agrops für mich ein Gamechanger, weil ich einfach angefangen habe, Futterberatungen zu kriegen und weil ich einfach verstanden habe, okay, ich muss Dinge vielleicht mal anders angehen. Ich habe vorher mich grob mit dem Thema beschäftigt, beziehungsweise kriegt man ja immer mal irgendwo was mit, man schnappt was auf, man hört was und mir war an der einen oder anderen Stelle einfach klar, okay, das, was da gefüttert wird, das reicht wohl nicht. Und ich schlage einmal den Haken zu meinen Fehlern, die ich gemacht habe. Da hieß es halt erstmal, mehr ist mehr. Also mehr Heu war erstmal gut. Je mehr, desto besser. Ich habe dann teilweise in meinem Pferdehänger halt einen Ballen Heu gehabt oder kleine Ballen irgendwo eingekauft. Es gab einen Stall, da musste ich das aber heimlich füttern, weil wenn ich das offiziell gefüttert habe, dann hat der Stall das normale Heu nicht mehr gefüttert. Das heißt, das Pferd hatte auf meine Kosten dann zwar mehr Heu, also nicht mehr Heu, aber Heu, aber nicht das als mehr Portion, sondern das andere wurde gestrichen. Also ich habe halt versucht, für meine Pferde einzustehen und auch wenn das gerade mit dem Streitenden Spaß war, ich bin da unfassbar angeeckt. Was ich irgendwo auch verstehen kann, weil es ist natürlich super schwierig für einen Stallbesitzer, wenn er 40, 50 Mann da hat, die alle ihren eigenen Heuballen haben und machen da, was sie wollen, ist schwierig, könnte man meiner Meinung nach aber anders managen, dass diese Thematiken gar nicht so groß werden. Und da zählt eben zu andere Pensionspreise, andere Orga, pferdegerechte Haltung und. Also ich habe halt versucht, an allen Ecken und Enden so ein bisschen zu optimieren und wie man jetzt an Kobi sah, die ich leider dick gefüttert habe, seitdem sie hier ist, geht sowas halt auch immer nochmal nach hinten los, ne? Also jetzt haben wir in die andere Richtung optimiert, also sie hat jetzt schon fleißig abgenommen, ich glaube, die hat fast 30 Kilo schon abgenommen, da dürfen aber auch noch 30 runter, aber wir sind auf dem richtigen Weg und es hat im Pensionsstall damals angefangen, dass ich auch zum Beispiel Futter anders gefüttert habe, also die Pferde haben nicht mehr Pellets bekommen, nicht mehr irgendeine Müsli reingeschüttet bekommen. Aber zum Beispiel war das teilweise auch ein Problem, wenn man gesagt hat, das Pferd macht jetzt 3 Wochen weniger, bitte füttert weniger. Weil wenn der Person XY einfach immer nur 2 Schaufeln reinkippt, in einem Automatismus, da dann zu sagen, ich hätte jetzt gerne 1/2 Schippe für 3 Wochen, auch da kann ich irgendwo verstehen, dass es schwierig in der Umsetzung ist, aber das ist halt deren Job. Also irgendwo kann ich es halt auch nicht verstehen. Weil wenn mir ein Kunde sagt, ich möchte statt 2 Postings jetzt nur noch 1, das kriege ich ja auch umgesetzt. Also wäre es wünschenswert, dass auch da bei der Fütterung anders hingeschaut wird.
Man hat ja jetzt auch häufig das Gefühl, dass wenn man mit seinem Pferd nicht in der Nationalmannschaft reitet, dass man da so ein bisschen verurteilt wird dafür, dass man so einen Aufwand für sein Freizeitpferd betreibt. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht und wie bist du denn damit umgegangen?
Also das ist etwas, woran ich mich sehr, sehr gut erinnere und was mir unfassbar wehgetan hat und was ich bis heute absolut nicht verstehe. Ich durfte mir teilweise, also online böse Sachen anhören, weil mein Pferd ja angeblich M erfolgreich war. Naja, die ist einen M-Spring gegangen, da war die auch nicht platziert und eigentlich war sie halt unausbalanciert und konnte keinen Zirkel richtig laufen. Muss man ganz ehrlich sagen, das Pferd war nicht tragfähig. Also online habe ich viel Dresche bekommen, warum ich so schlecht reite und dann so ein Hi-Bo mache und ich hätte so ein gutes Pferd. Naja, da kann jeder selber drüber denken, was er möchte, wenn man uns heute anschaut. Aber ich habe das auch im Stall erlebt, also sei es von Miteinstallern oder von Leuten, die da halt auch gearbeitet haben, dass Sachen gesagt wurden wie, ich soll Wölbchen da nicht rumführen, weil ich würde eh schon so einen Aufwand machen und der Reitplatzboden wäre mehr wert als mein Pferd. Also solche Dinge sind da gefallen oder warum ich das Tier so lange putze oder dies mache oder jenes mache. Also ich bin mit der Intensität, mit der ich meine Pferde immer schon irgendwie betreut habe, wenn vielleicht auch anders als heute, aber trotzdem immer angeeckt. Ich habe zu lange geputzt, ich habe mich zu viel gekümmert, ich wollte zu viele Extras. Ich kann verstehen, dass das für Leute vielleicht schwierig ist, wenn jemand viel will, aber ich möchte für mein eigenes Leben viel und irgendwie das Optimum, das wollte ich immer für meine Tiere auch. Und auf der anderen Seite kann ich einfach nur massiv den Kopf schütteln, warum der Wert eines Pferdes über Schleifen und Turniererfolge definiert wird. Ich habe tatsächlich zu einem Stallbesitzer mal augenzwinkernd gesagt, ich so ganz ehrlich, also deine super erfolgreichen 4-Jährigen hier, die sind vielleicht toll, aber ich glaube, Wölbchen hat in ihrem Leben schon mehr Geld verdient. Das kam nicht so gut an und ich finde es traurig, wie Pferde eingeordnet werden, in wie viel Wert ein Tier ist und nur wenn es viel Leistung gebracht hat, also Leistung im Sinne von Turnier und viele Schleifen hat, dann hat es zum Beispiel eine Physio verdient oder mehr Futteraufwand verdient oder. Also zum einen in meiner Welt ist irgendwie jedes Lebewesen gleich viel wert. Und es macht mich heute noch trauriger, als es mich damals gemacht hat, weil ich es noch weniger verstehe. Und auch heute finden manche den Aufwand, den ich betreibe, irre. Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass das nicht jeder leisten kann. Also weder finanziell noch zeitlich, was ich hier teilweise auch mit Kobi betreibe, aber wenn ich das kann, dann soll man mich doch bitte lassen und nicht sagen, naja, du kannst ja noch nicht mehr reiten, warum machst du das alles? Wenn ich die auch nie mehr reiten kann, kriegt die Betreuung trotzdem weiter bis an ihr Lebensende.
Ich muss auch sagen, für mich hinkt diese Logik so ein bisschen, dass nur wenn ein Pferd im Spitzensport geht, dass es dann dieses Vollprogramm benötigt, weil wenn man das wirklich so aufdröselt, dann für mein Verständnis bräuchten die Freizeitpferde dann viel, viel mehr, weil die müssen ja mit Reitern auskommen, die das nicht professionell machen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Profis alle wissen, was sie tun, aber ich persönlich gehe davon aus, dass meine Pferde den Physio deutlich öfters benötigen, als jetzt beispielsweise, keine Ahnung, die Pferde von Katrine Dufour. Einfach. Also, ja, also rein so benötigen-mäßig, wenn benötigen, man danach sieht.
Ja, das kommt auch echt noch dazu, aber ja, also ich würde so gerne mich mit solchen Leuten mal mehr auseinandersetzen und mit denen diskutieren. Leider ist es noch nie zu solchen Aufeinandertreffen dann wirklich gekommen, wo jemand sich wirklich mal hinsetzt und mir das erklärt. Weil ich will jetzt nicht sagen, dass diese Menschen, die damit sehr läppsch umgehen, vielleicht auch in ihrer eigenen Reflexionsgabe nicht ganz so weit sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das miteinander in Verbindung steht. Dass da manchmal halt insgesamt zu wenig reflektiert wird und sich angeschaut wird, worum es vielleicht wirklich im Leben geht.
Ja, es ist doch eigentlich das Ziel von uns allen, dass es unseren Pferden gut geht. Also im Idealfall haben wir aus Liebe zu den Pferden angefangen. Deswegen sollte es eigentlich im Interesse aller sein, dass es jedem Pferd gut geht.
Hast du das Gefühl, dass es darum noch geht?
Ehrlicherweise habe ich das Gefühl, dass sich so der Reitsport eher so, ja, so ein paar Lager aufgeteilt hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so ein, ich will jetzt nicht sagen Social-Media-Lager, sondern eher so ein bisschen so ein Darstellungslager, wo es eigentlich nur noch darum geht, alles zu zeigen und sich irgendwie zu profilieren, wo dann auch irgendwie das Pferd nicht mehr im Fokus steht, sondern irgendwie eher ein Statist ist. Dann gibt es den Profisport, der irgendwie teilweise immer absurder wird, was auch wenn man sich Preisgelder, privatisierte Touren und Co. anschaut. Und dann gibt es jetzt plötzlich so Leute, die sagen, hey, ich möchte mein Pferd gerne artgerechter halten. Und die gibt es aber aus allen Lagern. So, also ich habe so das Gefühl, es teilt sich gerade ganz extrem. Und statt dass dann an einem Strang gezogen wird, sind irgendwie alle so ein bisschen gegeneinander, weil alle versuchen so ihre Richtung zu verteidigen. Und das ist eigentlich total schade.
Aber glaubst du nicht, dass man dem Ganzen trotzdem irgendwie einen moralischen Stempel draufdrücken kann? Also wo man sagt, man hat einen moralischen Standard oder einen ethischen Standard oder einen artgerechten Standard? Weil natürlich, also ich glaube, jeder verteidigt immer so ein bisschen das, was er tut. Aber gibt es nicht ein richtig und falsch? Zumindest in manchen Bereichen?
Also es gibt, glaube ich, in sehr vielen, gerade im Bereich, wenn wir mit Tieren arbeiten, gibt es einfach grundsätzlich viel richtig, viel falsch, weil da ist, also es gibt bei gewissen Sachen einfach nur schwarz und weiß. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nicht zuletzt, weil Pferde auch einfach Grundbedürfnisse haben. Und mein Lieblingsbeispiel da ist tatsächlich immer, wenn Leute ein Pferd haben, das steht im Pensionsstall und steht alleine auf der Koppel oder alleine auf dem Paddock, weil das versteht sich nicht mit anderen Pferden. Wenn diese Person aber ein zweites Pferd kauft und es ist total wurscht, was das für eins ist, dann können die plötzlich zusammenstehen. Dann ist das ganz plötzlich gar kein Problem und dieses unsoziale Pferd, was nie sozialisiert werden konnte, kann plötzlich sozialisiert werden. Und genau, ich habe so das Gefühl, es gibt da halt mittlerweile schwarz und weiß und auf jeden Fall ist es so, dass es gewisse Punkte gibt, wo man einfach, es gibt nur richtig und falsch. Aber das haben nicht alle Menschen auf dem Schirm gefühlt.
Ja, und es gibt ja auch Dinge, wo viele Wege nach Rom führen, ne? Aber im Thema Haltung oder ja.
Ja, Pferde haben
eigentlich gibt es da schon was die brauchen und was die nicht brauchen.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, du würdest, oder du schließt es zumindest nicht aus, dass du irgendwann auch wieder auf Turniere fährst. Würdest du sagen, dass der Reitsport, also natürlich, sonst würdest du es wahrscheinlich gar nicht im Hinterkopf haben, aber dass der vereinbar ist, wenn, gerade wenn wir jetzt auch so über Ethik sprechen und so weiter, dass das überhaupt so umzusetzen ist, dass die Passion der Reiter mit den Bedürfnissen der Pferde überhaupt in Einklang gebracht werden können?
Das ist eine verdammt gute Frage. Aktueller Stand würde ich sagen, ja. Also, was heißt aktueller Stand? Aber meine aktuelle Meinung ist ja, das ist grundsätzlich vereinbar. Unter der Prämisse, dass wir uns zum Beispiel klar machen, dass die Pferde uns das da, alles, was wir da tun, schenken. Die Pferde schenken es uns, dass wir sie zurechtmachen dürfen, dass wir sie einflechten dürfen, dass wir sie in eine Schaukelkiste reinpacken, von A nach B gurken. Dass wir sie irgendwo auf einem Turnierplatz ausladen, wo Fahnen sind, wo Currywurstbuden sind, applaudierende Zuschauer sind, wo laute Musik gespielt wird. Ich meine, wir müssen uns vor Augen führen, das Pferd ist ein Fluchttier. Und dankenswerterweise lässt es dieses Tier zu, dass wir all diese verrückten Dinge mit diesem Tier tun. Und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, die eigentlich in meinen Augen total irre ist, dass wir nicht jeden Tag einmal dankbar dafür sind, was dieses Fluchttier mit uns alles veranstaltet. Wenn man sich das anguckt und dann vielleicht auch Prüfungen anders gestaltet, Richtverfahren vielleicht ein bisschen optimiert und so weiter, glaube ich, dass es einen pferdegerechten Sport geben kann. Ich glaube auch, dass man in diesem aktuellen System losfahren kann und für sich selber pferdegerechten Sport betreiben kann, wenn man eben den Fokus aufs Pferd legt und nicht auf die Schleife. Also ich könnte von mir selber von früher zig Situationen aufzählen, wo ich eigentlich hätte absteigen und nach Hause fahren müssen, weil das Pferd einen wahnsinnigen Stress hatte, weil irgendwelche Dinge waren, wo ich mir nicht ganz sicher war, wo Wölbi mal eine Wunde am Bein hatte, die sicherlich nicht weltbewegend war, aber wo man vielleicht sagt, vielleicht muss man damit nicht losfahren. Und ich weiß noch, dass ich damals überlegt habe, boah, Mist, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich trotzdem in 2 Tagen aufs Turnier fahren kann? Und ich glaube, wenn man all diese Dinge sich ein bisschen anders anschaut, dann kann es auch in dem jetzigen System pferdegerechten Sport geben. Er findet in meinen Augen aber viel, viel, viel zu wenig statt. Und das ist natürlich schade. Ich würde mir außerdem wünschen, dass Dinge im Sport einfach verändert werden, dass es andere Kontrollen gibt, und zwar echte Kontrollen. Also mir reicht es halt nicht, dass alle von der Social License erzählen und vom Pferdewohl und was man alles machen will. Es gibt aktuell eine Kampagne, die ich prinzipiell super gut finde, Do It Right, wo ich aber auch inzwischen einige Fragezeichen habe, weil ich mir denke, es kann halt nicht reichen, nur den Mund aufzumachen und zu sagen, wir wollen das und wir wollen, dass die Leute außen den Pferdesport toll finden und lieben. Das reicht halt nicht. Und ich habe ein Posting dazu geschrieben, wo ich auch geschrieben habe, wenn wir pferdegerechten Sport betreiben, dann wird die Social License kein Problem sein. Ich glaube, dass man sich vor Augen führen muss, dass der Sport in Anführungsstrichen immer auf Kosten des Pferdes geht. Insofern, dass das Pferd, wenn das morgens aufsteht und auf der Wiese steht und ein paar Happen Gras hatte, sich echt nicht denkt, boah, heute mal wieder auf die Schaukelkiste und ab in den Parcours. Das denkt sich kein Pferd der Welt. Das ist einfach Quatsch. Und ich habe diverse Postings auch gelesen, wo dann drunter stand, ja, aber mein Pferd liebt die Turnieratmosphäre. Ich tue mich damit wahnsinnig schwer. Ich habe diese Aussagen auch 100-fach getroffen und ich tue mich unfassbar schwer. Weil, Entschuldigung, was soll ein Fluchttier an der Turnieratmosphäre lieben? Und dann dieses sehr vermenschliche, ja, mein Pferd liebt es, sich zu präsentieren. Ja, also bestimmt hat ein Pferd in der Herde, wenn dann eine Stute, ich habe keine Ahnung. Also natürlich gibt es Imponiergehabe bei Pferden, aber ob das Pferd wirklich aus dem Anhänger steigt und sich denkt, boah, hier sind viele Fahnen und hast du da vorne die ganzen Zuschauer gesehen, die Prüfung ist rappelvoll, jetzt zeige ich es denen allen mal und ich springe noch ein bisschen höher und ziehe die Gräten hoch, weil jetzt sind die Leute alle und denken sich, boah, was ein Hengst. Das ist doch riesengroßer Quatsch. Es gab letztens die Diskussion, auch Siegerehrungen ohne Pferd zu machen, was ich persönlich super gut finde. Lass die Pferde meinetwegen noch mal eine Runde durchs Stadion galoppieren, aber dann mach doch die Siegerehrung, den Applaus, das Remi-Demi, dieses Brot und Spiele, mach das doch ohne das Fluchttier. Und auch da gab es ganz, ganz viele Postings und ganz viele Kommentare und ganz viele Befürworter, die gesagt haben, ja, aber viele Pferde lieben das. Ich glaube, dass es Pferde gibt, die das gut vertragen. Ich glaube, es gibt Pferde, die das aushalten. Ich glaube auch, dass ganz viele Menschen ein Großwerden und wie erstarrt dastehen, komplett falsch interpretieren, weil manche Pferde vielleicht auch einfach nur in Schockstarre da stehen, weil sie nicht genau wissen, was sie machen sollen. Und natürlich, wenn das Pferd das wieder und wieder erlebt, kann das auch cool für das Pferd werden. Und ich will damit auch überhaupt nicht sagen, wir müssen jeden Stress fürs Pferd vermeiden. Wir müssen alles vom Pferd weghalten, was nicht artgerecht ist. Wie gesagt, ich glaube, dass das Pferd das für uns leisten kann und Pferde wollen gefallen. Und ich glaube, es ist auch ethisch vertretbar, dass wir das von unserem Pferd fragen, dass wir sagen, hey, ich kümmere mich so gut um dich, meinst du, wir können das zusammen machen? Aber ich finde, in letzter Konsequenz muss das Pferdewohl immer vorm Ego des Menschen stehen. Immer, 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 immer. Auch wenn das heißt, ich reite eine Prüfung nicht, auch wenn das heißt, ich werde disqualifiziert, auch wenn das heißt, ich fahre nach Hause und werde nicht, was weiß ich, Kreismeister, Deutscher Meister, Olympiasieger. Ich finde, in letzter Instanz muss das Pferd vorne stehen. Und es gibt diesen schönen Spruch, erst das Pferd, dann der Sport. Lässt sich leicht sagen, wird leider viel zu selten gelebt. Und ja, ich möchte Turnier reiten. Also ich hab grundsätzlich Bock auf Turnier. Also das wird mir aktuell ganz viel unterstellt. Ich wäre ja auch Turniere geritten und möchte das nicht. Ich glaube aktuell, dass ich das noch möchte. Vielleicht nicht mehr in der Intensität, aber ich finde es schön, mit meinem Pferd loszufahren und ein Abenteuer zu erleben. Das finde ich schön, aber unter anderen Bedingungen, als ich das bisher getan habe.
Da muss ich auch sagen, ich habe auch ehrlich gesagt total Lust, wieder Turniere zu reiten und gleichermaßen habe ich keinen Bock auf den Abreiteplatz. Das ist so bescheuert, weil ich genau da sieht man ganz viel von diesem, dass das Pferd eben nicht zuerst kommt, sondern da werden da Pferde abgestraft, weil jemand ohne Auge auf dem Ochser zubrettert auf dem Abreiteplatz. Dann schreien sich die Leute an, wo ich halt so denke, also von diesem Ganzen mit dem Pferd und so, da erlebe ich gar nicht mehr so viel teilweise. Und das ist so ein bisschen das, wo ich auch sage, ich habe Lust auf die Prüfung, aber auf das Drumherum teilweise nicht. Und das ist eigentlich schade, weil das irgendwie ja ein ganz deutliches Bild auch von dem zeichnet, was bereits im Amateursport los ist. Wir reiten ja jetzt hier nicht irgendwie deutsche Meisterschaften, sondern das ist halt die Basis des Reitsports,
die da rumreitet. Aber ist der Amateursport ein Spiegel des großen Sports oder ist der große Sport ein Spiegel des Amateursports?
Oh Gott, das ist sehr philosophisch.
Ja.
Ja, das finde ich, kann man ganz schwer beantworten. Ich glaube, das eine bedingt so ein bisschen das andere, weil natürlich gibt es auch im Profisport einige, die auch Amateure trainieren und ich glaube, da guckt man sich viel ab und gleichermaßen ist man ja aber auch als Amateursportler Kunde, also in die andere Richtung. Das heißt, vielleicht ist es, also was war zuerst da, ne? Das Angebot oder die Nachfrage? Also in der Wirtschaft könnte man es jetzt erklären, aber im Reitsport finde ich das ein bisschen schwer.
Wobei viele Amateure, glaube ich, schon dem Profisport nacheifern. Und oftmals halt nur ergebnisorientiert. Und ganz ehrlich, die Profis arbeiten im Idealfall pferdegerecht und auch eine ganze, ganze Menge. Und oftmals wollen Amateure halt den Erfolg, aber sind vielleicht nicht bereit, die Arbeit auch reinzustecken.
Ja, vor allem, man kann es auch gar nicht leisten. Also wenn du dir wirklich mal anschaust, was so ein Profi-Pferd, aber auch ein Profi-Reiter für ein Pensum am Tag hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur Reitzeit, sondern was die Pferde nebenbei noch für ein Programm haben. Aquatrainer, hast du nicht gesehen, alles. Plus, dass die Reiter auch noch zusätzlich Ausgleichssport machen. Mal ganz ehrlich, also ich fasse mir da auch an die eigene Nase. Ich sage jeden Tag, oh, heute gehst du mal joggen, heute machst du mal dies. Es ist halt sehr, sehr schwer, immer dieses Jahr, Reiten ist ein Sport, aber... Ja, wo denn? Also, ne? Also wenn du
ich
halt...
Ich glaube, man braucht Ausgleichssport.
Ja, du brauchst ihn definitiv. Ja. Also ich merke das auch bei mir immer wieder. Ich brauche ihn, aber der innere Schweinehund ist dann da und dann versteckt man sich doch schnell mal hinter... Ja, ich bin ja kein Topathlet. Ich bin ja nur Amateurreiter.
Ja. Wobei ich damit auch nicht sagen will, dass im Profilager alles gut läuft. Ne?
Nein, um Gottes Willen. Nein, das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber da gibt es schon ja einige sehr positive Beispiele, die da was zeigen. Ich weiß, das war ein paar Jahre her. Ich glaube, während Covid war das. Da hatte Kent Farrington auf seinem Account mal so ein bisschen seine Ausgleichssportroutine gezeigt, wo ich so kurzzeitig dachte, hä, warum folge ich hier so einem Fitness-Dude? Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, so, oh, das ist ein Reiter.
Ja.
Nein. Wie würdest du deinen Erfolg im Reitsport definieren? Insbesondere in Bezug darauf, da habe ich mir sogar eine Notiz gemacht, die muss ich einmal genauso ablesen, wie gut ein Pferd im Sinne des Reiters funktioniert. Denn diese Formulierung, die hast du mal benutzt und ich fand die unfassbar gut.
Meinst du jetzt den Reitsport-Turniersport? Oder
generell den Reitsport. Also wie würdest du erfolgreichen Reitsport definieren? Gerade eben nach diesem Satz, weil den fand ich wirklich... sehr, sehr treffend im Sinne des Reiters funktionieren.
Naja, ich finde gerade, dass das Pferd ja nicht im Sinne des Reiters funktionieren muss.
Genau.
Um die Aussage ging es ja eigentlich, dass es eben nicht darum geht, dass das Pferd alles macht und so macht, wie ich mir das heute Morgen ausgedacht habe. Ich glaube, Erfolg mit dem Pferd ist, wenn... erstmal das Pferd, dem ich diesen ganzen, ich sage das jetzt mit Absicht so, Quatsch ja irgendwie aufdrücke, wenn das Pferd fein damit ist. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich glaube, das Pferd kann durchaus Tolles für uns leisten, das kann auch mal Stress ab, das kann auch mal Situationen erleben, die nicht ganz leicht für das Pferd sind und so weiter. Aber grundsätzlich muss das Pferd sich, glaube ich, sicher, gut geführt, gut gefüttert, gut gemanagt fühlen und eben die meiste Zeit artgerecht unterwegs sein. Dann habe ich einen Partner an der Seite, der motiviert ist, der gesund ist, der gerne auch sicherlich für mich Dinge tut, weil ich glaube, die meisten Pferde wollen eigentlich gefallen. Ein Pferd, dem zugehört wird. Ich habe sehr, sehr viele Pferde erlebt, die einfach gar nicht mehr sprechen. Und dann heißt es immer, ach, das Pferd ist so brav. viele haben vielleicht auch nur aufgehört zu kommunizieren und ja, sprechen einfach nicht mehr sonderlich viel, weil ihnen eh nicht zugehört wird. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel eine Kobi, die redet gefühlt jede Woche, babbelt die mich mehr voll mit irgendwelchen Bedürfnissen. Neuerdings zeigt sie mir, wo sie ihre Muskulatur gelöst haben will, wo ich mir denke, danke. Also ich glaube, das ist Erfolg, wenn du einen Partner an der Seite hast, der glücklich und zufrieden ist und der gesund ist. Wir Reiter überlegen uns ja sehr gerne, wofür unsere Pferde alles da sein sollen. So wie ich mir das mit Kobi. Ich habe Kobi für nicht sonderlich kleines Geld gekauft. Also das war richtig viel Geld für mich. Und ich habe mir meinen Traum vom Springpferd, also von meinem Einhorn-Springpferd, erfüllt. Und das war der Stempel, den Kobi hatte. Ich wollte erfolgreich mit der sein, was wir am Anfang auch waren. Also erstes A-Springen haben wir sofort gewonnen. Und ich so, das läuft hier super. Ich habe viel Geld auf den Tisch gelegt. Die ist wunderschön. Die springt. Wir haben gewonnen. Traum. Ja, dann kam Kobi und hat gesagt, ja, vielleicht habe ich aber viele Baustellen und vielleicht will ich gar nicht unbedingt Springpferd sein. Und wir Reiter überlegen uns immer, wie die Pferde für uns funktionieren sollen. Wir sollten vielleicht aber mal hingucken, was die Pferde wollen. Und nicht jedes Pferd, was zum Beispiel Springpferde technisch gezogen ist, muss Springpferd werden. Was die Leute sehr verwirrt, wenn ich das sage. Aber vielleicht wird Kobi auch noch Westernpferd. Vielleicht machen wir Working Equitation. Vielleicht machen wir, weiß ich nicht, Reiterrallyes. Ich hätte total Bock, mal eine Reiterrallye zu reiten tatsächlich. Weil ich glaube, auch das kann ein Abenteuer mit dem Pferd sein, wenn man einfach mal ganz andere Dinge mit dem Pferd macht. Aber auch da, ich bin so in meiner Bubble drin, dass oftmals bei Abenteuer mit Pferd mir als erstes einfällt, ja, dann fahre ich aufs Turnier. Ich glaube, die Abenteuermöglichkeiten mit Pferd sind sehr viel weiter, als zum Turnier zu fahren. Also eigentlich müssen die Pferde gar nichts. Und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen führen, dann könnte es sehr, sehr vielen Pferden besser gehen. Und ich versuche mir das jeden Tag zu sagen, dass meine Pferde gar nichts müssen. Und man ist so oft dann mal genervt. Und das hat doch gestern schon funktioniert. Warum funktioniert das heute nicht? Und ich wollte das aber doch so. Was wir Menschen alles wollen. So, hat das Pferd irgendwo mal einen Vertrag unterschrieben und gesagt, ja, dich heirate ich, das mache ich mit dir und ich verpflichte mich ab sofort, all deine Wünsche zu erfüllen. Nö, hat das Pferd gar nicht. Wir gehen irgendwo in den Stall, legen Geld auf den Tisch, kaufen uns ein Pferd und dann kriegt das irgendwie unseren Wunsch- und Erwartungshut aufgesetzt und los geht's. Ich habe einen sehr, sehr schönen Spruch dazu gehört, den kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht 100% hin. Aber das war so ein bisschen, das Pferd hat nie Ja zu uns gesagt. So, wir haben das Pferd halt gewählt. Ich müsste nochmal googeln, wie der genau ging. Aber ich fand diesen Gedanken so klug, dass ich echt überlegt habe, mir den Spruch im Stall aufzuhängen. Weil das Pferd hat nie Ja zu uns gesagt. Das Pferd hat nie Ja zu unseren Wünschen gesagt, zu unseren Erwartungen. Hat das Pferd einfach nicht. Und wenn man sich das vor Augen führt, sollte man eine ganze Menge mehr Wertschätzung und Dankbarkeit an den Tag legen, auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, weil das Pferd uns trotzdem so viel schenken kann.
Ja, das Pferd weiß halt am Ende auch nicht, dass es eine bombastische Abstammung hat und dass es Häuser springen kann oder dass es die Beine mehr schmeißen kann als andere.
Und Pferd ist halt auch nicht unglücklicher, wenn es nicht ausgelastet wird. Also ausgelastet schon, aber ausgereizt in seiner Leistung. Es wurde mir so oft gesagt, ja, aber das ist ja eine Schande. Jetzt das ganze Potenzial ist ja verschwendet. Also ich sehe Kobi jetzt gerade vor mir stehen, die mümmelt da Gras. Die sieht recht gechillt aus, die ist heute nicht so weiß wie sonst. Die hat sich nämlich im Dreck gewälzt. Ich glaube nicht, dass die sich gerade denkt, boah, mein Opa ist aber Kornet Obolensky und warum habe ich ihn heute noch keinen Sprung gesehen?
Weißt
du, die
ist heult ganz nachts.
Ja, genau, die weint nachts und denkt sich, aber ich hätte so ein erfolgreiches Springpferd sein können, wenn ich nicht so eine unfähige Reiterin hätte. Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, der geht's ganz gut.
Ah, das finde ich ganz spannend, weil das ist irgendwie auch so ein menschengemachter Gedanke. Ich bin auch schon mal gefragt worden, ob ich es nicht traurig finden würde, dass ich so tolle, talentierte Pferde im Stall habe und dass die ihr Potenzial gar nicht ausleben könnten, wo ich so denke, ja, aber da würden sich ja nur die Menschen drüber freuen. Also,
ja, genau, also das Pferd interessiert es doch nicht.
Nee, also ich glaube, das Einzige, was meine Pferde nervt, ist, wenn ich eine Distanz nicht sehe und dann sagen die, ja, kann die mal bitte ihren Job ordentlich machen, aber das ist denen dann auch dabei egal, ob wir jetzt gerade über ein Cavaletti eine Stange oder vielleicht einen Meter oder höher springen, es ist denen total egal und das ist so eine richtige, ja, eben so sehr vermenschlicht in die andere Richtung wiederum, dass die Pferde traurig sind, dass sie, mein Pferd weiß nicht, was es kann. Und vor allem die noch nie da waren, wo sie sein könnten, wenn sie unter anderen Reitern wären, die wissen das ja gar nicht.
Als ob Wölbchen und Kobi sich nachts unterhalten und Wölbchen sagt, ja, ich war aber mehr auf Turnier als du und erfolgreicher. Also das ist doch so ein Quatsch. Aber tatsächlich war das für mich ein riesen Gamechanger, einfach mir mal anzugucken, was vermenschliche ich? Also wo habe ich meinen eigenen Kram irgendwie nicht im Griff und projiziere das komplett auf die Pferde? Und meine Pferde müssen überhaupt nichts. Also die sollen nicht mehr dick werden, die sollen gesund sein, die sollen tragfähig sein und wir sollen alle Freude miteinander haben. Die sollen mir einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ich soll denen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und abgesehen davon, also Kobis Potenzial als Friseurin, das schöpfe ich komplett aus. Also demnach ist die, hat die einfach einen Zweitjob gefunden, der wunderbar funktioniert für sie. Wobei das natürlich auch ein Thema ist, was echt schwer für Profis ist, ne? Also das kann man als Amateur natürlich sagen. Als Profi, wenn das dein Job ist, erfolgreich zu sein, weil du nur dann Geld verdienst, Pferde verkaufst, Kunden hast, dann sieht die Welt halt auch schon anders aus. Aber dann, boah, ja, schwierig.
Ja, würdest du sagen, dass der Reitsport zu leistungsorientiert ist und wir uns dadurch vielleicht auch in so einer Art Abwärtsspirale befinden?
Würde ich komplett unterschreiben. Also natürlich geht es im Sport und im Wettkampf um Leistung. Ich meine, das ist irgendwie per Definition so, egal in welchen Sport wir gucken. Aber der Unterschied in unserem Sport ist halt, dass wir ein zweites Lebewesen an unserer Seite haben und nicht wie beim Tanzen einen zweiten Menschen, sondern ein Tier, was leider immer noch nicht sprechen kann und wo wir immer ein bisschen reinhören müssen und meiner Meinung nach auch verpflichtet sind, reinzuhören. Aber ich fände es total schön, wenn vielleicht im Sport auch andere Dinge belohnt werden würden. Es gibt ja zum Beispiel auch so Preise für faires Abreiten und so weiter. Also wenn so diese ganzen Gedanken mehr Einzug halten würden. Wobei, ich glaube, auch da müsste man einfach ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen, weil es gibt ja durchaus andere Geschichten. Also es gibt, es hört sich jetzt blöd an, aber es gibt Reiterrallyes, da geht es darum, ob du den Zaun zumachen kannst oder ob du den, ob du dein Pferd schön geschmückt hast. Es gibt Kostümspringen, da wird das Kostüm bewertet. Sind jetzt natürlich, es ist nicht die breite Masse, aber es gibt ja durchaus andere Ideen. Oder es gibt hier diese ganzen Bodenarbeitsgeschichten, wo belohnt wird, wenn das Pferd nicht zuckt, wenn du es mit Fliegenspray einsprühst und, und. Also es gibt ja durchaus andere Ansätze, wobei die ja einfach zu 90% belächelt werden. Ich habe mit Wölbchen bei so einem Wettbewerb übrigens mal mitgemacht und wir sind, glaube ich, Zweite geworden. Ich war so stolz und ganz ehrlich, das ist das Witzige, da mögen jetzt auch viele drüber lachen, aber ich hatte da keinen schlechten Tag. Ich hatte richtig Spaß. Wir sind da über Planen gelaufen, wir hatten so Aufgaben. Ich hatte richtig, richtig Freude mit der und hatte irgendwie auch mein Abenteuer. Und wenn man jetzt vom wirklichen Sport spricht, also Turniersport, Dressurspringen, Busch, was auch immer, ich habe da keinen Ansatz für, wie man das Leistungsthema anders angehen kann, weil natürlich geht es irgendwie bei einem Wettkampf darum, dass man der Beste ist.
Ja, das stimmt. Naja, an dieser Stelle keine kleine Anekdote. Ich habe mal tatsächlich den ersten Platz gemacht im Putzwettbewerb mit meinem ersten Pferd. Ich hatte einen richtig schönen.
Ich lief alles daran.
Und da muss ich auch sagen, also muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das gesagt hast.
Und du hast eine gute Zeit,
oder? Ich hatte da einen Top-Tag. Das war echt, die Schleife ist mit all meinen anderen Schleifen bei meinen Schleifen. Ja. Also das ist so, ja, das ist meine goldene Schleife fürs Putzen. Wieso?
Ich finde das super. Und das mag jetzt ja dem einen oder anderen so super weltfremd vorkommen, ne? Und sagen so, jetzt reden die über Bodenarbeit und Putzen, aber also ich meine, ganz ehrlich, im L-Springen, was kriegst du denn? 11,10 Euro? Warum ist das L-Springen mehr wert als der Putzwettbewerb? Weil, ganz ehrlich, vom monetären Aspekt ist es doch absolut egal. Also ich meine, ob du 11,10 Euro kriegst oder ob du, ich meine, ich glaube, ich habe bei diesem Bodentrainingsding, ich habe da richtig Ehrenpreise bekommen. Ich bin da mit vollen Armen nach Hause gefahren und habe eigentlich mehr bekommen als 11,10 Euro.
Also ich habe sowieso das Gefühl, dass auf diesen auch WBO-Veranstaltungen, das ist ja Wahnsinn, was die da plötzlich rausholen an Gewinnen und sonst was. Ja, das sind halt diese selbstorganisierten Geschichten, wo es nur um Spaß geht und wo irgendwie alle so ein bisschen gefühlt mehr zusammenrücken.
Aber warum ist es weniger angesehen? Warum wirst du ja schon, wenn du WBO reitest, mehr belächelt, als wenn du normale Turniere reitest? Also guck, ich sage ja sogar normale Turniere. Also ja, da merkt man ja schon die Wertung.
Aber das stimmt. Ich bin mit einem meiner Pferde, der immer Angst vorm Wassergraben hatte, habe ich auf WBO-Basis bei uns im Stall einen L-Springen gewonnen. Ja, und dann sagen die, ja, aber es ist ja nur WBO. Wo ich so denke, ja, aber es ist ja trotzdem ein L-Parcours und der ist auf L-Höhe und es ist ein Wassergraben drin und es ist ein Standard-Parcours. Ja, aber es ist ja nur WBO. Und das zählt dann gar nicht. Das ist eigentlich total bescheuert.
Können wir uns darauf einigen, dass wir Menschen das Problem sind?
Ich weiß nicht.
Also ich glaube nicht, dass die Pferde das Hauptproblem in diesem ganzen Ding sind. Ich glaube, die Menschen sind das Problem.
Ja, das ist jetzt sehr generell sehr kritisch gesehen, aber ja, ich glaube, das ist nicht nur auf den Reitsport so zu beziehen. Ich glaube, das kann man auf mehrere Aspekte beziehen. Aber gut.
Ich weiß nicht, ob ich das als Zitat von mir irgendwo stehen haben möchte, aber ich habe es jetzt trotzdem.
Menschen sind das Problem.
Aber ganz ehrlich, das hört sich dann immer so schnell an, als ob ich über andere rede und andere alle doof finde. Ne? Also ich ziehe mir diesen ganzen Schuh selber an. Habe ich schon gemacht, werde ich bestimmt wieder nochmal falsch machen. Also ich nehme mich da persönlich nicht aus. Also ich sitze echt nicht auf meinem hohen Ross. Also dafür sitze ich im Moment ja nicht auf dem Ross. Ich longiere ja mehr. Also ich mache das echt nicht irgendwie so von oben herab und denke mir, ja, die anderen sind alle blöd. Also ich hab, glaube ich, jeden Fehler selber schon mindestens einmal gemacht und schließe nicht aus, dass ich den einen oder anderen wieder mache.
Ja gut, aber das ist ja auch dann gut, dass man eben auch da eine weitere Entwicklung macht. Ne? Aber doch,
macht richtig Spaß.
Wir können festhalten, der Mensch ist generell das Problem im Reitsport. Sonst gäbe es den ja auch in der Form gar nicht. Jetzt muss ich dir eine letzte platte Frage stellen. Und zwar, wann kannst du auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurückblicken?
Für mich?
Ja, für dich. Kannst auf alles beziehen. Aber natürlich auch auf die Pferde, wenn du magst.
2024. Also pferdetechnisch, wenn ich Kobi trotz all ihrer Baustellen und Themen so weit körperlich aufbauen konnte, dass sie komplett schmerzfrei und gerne läuft und einfach ein gesundes, zufriedenes Pferd ist, mit meinen Wünschen dazugepackt, wenn ich vielleicht dieses Jahr wieder auf ihrem Rücken Platz nehmen darf und sie, egal in welcher Form, ein bisschen reiten kann. Das wäre für mich wirklich unfassbar schön. Und ich glaube auch, dass es wirklich möglich ist, so wie der aktuelle Stand ist. Ich möchte mich dieses Jahr einfach selber noch eine ganze Menge weiterentwickeln. Ich möchte hier in Ponyhausen einige Dinge noch verwirklichen. Kein Pool, der kommt erst in ein paar Jahren. Den kann ich mir aktuell nicht leisten. Aber ich möchte die Hühner hier in Ponyhausen haben. Ich möchte Ponyhausen einfach noch schöner machen, noch mehr. Das soll sich noch mehr nach zu Hause anfühlen. Dazu gehört, dass mein Job gut läuft, dass ich im Job irgendwie weiter so erfolgreich bin, wie ich es aktuell bin. Damit bin ich fein. Das muss nicht mehr werden. Aber das darf einfach so sein. Und ich glaube, für mich persönlich wirklich ist ein großes Ziel, noch authentischer, integerer und gut mit mir selber zu werden. Also teilweise milder mit mir selber, aber auch, ich weiß gar nicht, ob noch echter geht, weil ich gerade, glaube ich, so ein bisschen an einem Peak bin, wo ich wirklich so, so echt und so ehrlich und so gerade mit mir selber bin. Aber das ist für mich tatsächlich ein großes Ziel, da einfach dran zu bleiben. Und das tut manchmal weh, das ist manchmal schwierig, aber ich glaube, das ist für mich tatsächlich unfassbar freudebringend und ja, Glück generierend, weil das Leben in vielen Punkten so krass einfach wird, wenn man einfach geradeaus ist, wenn man komplett ehrlich ist und Dinge nicht mehr so managen muss, wie man es muss, wenn man dann mal hier so ein bisschen da und da so ein bisschen da, sondern wenn man einfach sagt, so, das ist die Wahrheit, ist für mich auf Social Media viel, viel leichter geworden, weil es ist, wie es ist und wer drauf rumhacken möchte auf der Wahrheit, kann das gerne tun, aber es tut mir gar nicht mehr so weh. Also persönlichkeitsentwicklungstechnisch darf es noch ein bisschen weitergehen. Die Pferde dürfen noch gesunder werden. Und ganz eventuell zieht ja auch noch ein neuer Vierbeiner ein.
Spoiler! Oh, ein wundervolles Schlusswort. Du wirst jetzt auf jeden Fall bombardiert werden mit noch mehr Fragen dazu.
Ja, es steht gar nichts fest, das will ich damit, also gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Bereich. Also ich glaube, everything is possible. Also es kann sein, dass noch ein Chetty einzieht, es kann aber sein, dass ein Kaltblut einzieht, es kann sein, dass ein Sportpferd einzieht, es kann sein, dass ein Spanier einzieht. Ich bin da im Moment sehr auf Entdeckungsreise und ich glaube, dass ich mit einem Lächeln auf dieses Jahr zurückschauen werde, was sehr, sehr viel Veränderung und sehr, sehr viel Gutes gebracht hat.
Oh, richtig schön. Richtig, richtig schön. Einfach richtig schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und das können wir auf jeden Fall wiederholen, finde ich.
Ja, hat absolut Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und danke vor allem, dass ich so frei erzählen durfte, dass das nicht irgendwie beschnitten wurde. Oder das ist, bedeutet mir tatsächlich sehr viel, weil das manchmal auch anders gehandhabt wird.
Nein, nicht bei uns. Super, Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zur gesunden Sportpferdefütterung und unserer kostenlosen individuellen Fütterungsberatung findest du unter agrops.de. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über dein Abo. Bis zum nächsten Mal.